Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Das große Feuer in der Asylunterkunft Moria ist gelöscht. Zentrale Fragen bleiben aber unbeantwortet. Die nach der Zukunft der betroffenen Geflüchteten ebenso wie der Lehren, die aus dieser Katastrophe insgesamt und spezifisch in Deutschland gezogen werden. Die Asyldebatte geht weiter mit Ungewissem. Ausgang vorerst. Wir fassen gleich Tag 3 nach dem Feuer zusammen. Wir stellen außerdem fest, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt Wirtschaft und Klimaschutz zusammendenken will. Der Minister hat heute mit einem Vorstoß zum Klimaschutz überrascht. Die Einzelheiten schildern wir gleich, ebenso wie die Reaktion von Lukas Köhler von der FDP im Interview mit uns. Die gewissermaßen politisch getrennten 9/11-Gedenkfeierlichkeiten interessieren uns gleich ebenso und auch der Golfstaat Bahrain will jetzt diplomatische Beziehungen zu Israel aufbauen. Auch dazu später mehr. 3 Tage sind seit dem verheerenden Brand in der Asylunterkunft Moria in Griechenland vergangen. Verbessert hat sich die Situation vor Ort mitnichten, vor allem die der betroffenen Geflüchteten. Sie sollen jetzt zumindest in einem Notquartier unterkommen. Das stößt aber nicht zuletzt bei den Bewohnern der Insel Lesbos auf Widerstand und auch die Geflüchteten selbst wünschen sich mehr als ein Zeltdach über dem Kopf. Von vor Ort meldet sich Thomas Baumann.
Ständig waren heute Hubschrauber über der Inselhauptstadt Mytilini zu hören. Sie transportierten große Zelte in Richtung Moria. Etwa 2 Kilometer entfernt von den Trümmern des alten Lagers bauen die Behörden ein Notquartier auf. Viele Großzelte stehen schon, insgesamt mit Platz für mehrere hundert Personen. Die ersten Flüchtlinge sollen in der kommenden Nacht also wieder so etwas wie ein Dach über dem Kopf haben. 3 Nächte unter freiem Himmel haben sie hinter sich. Alle Menschen hier sind unglücklich. Wir verlieren die Hoffnung, sagt ein junger Familienvater aus Afghanistan. Er wirkt erschöpft, hat lange kein Wasser bekommen. Dass es 3 Tage dauert, bis ein erstes Zelt als Notquartier aufgestellt ist, liegt vor allem am Widerstand der Einheimischen auf Lesbos. Die haben Straßensperren errichtet, deshalb müssen Hubschrauber die Zelte für das Notquartier heranfliegen. Die Bürger von Lesbos wollen kein neues Flüchtlingslager vor ihrer Haustür, auch nicht für ein paar Tage, vor allem, weil einige Flüchtlinge mit Corona infiziert sind. Anfang dieser Woche wurden 35 Lagerbewohner positiv getestet. Die meisten von ihnen sind beim Durcheinander der Brandkatastrophe untergetaucht, haben sich unter die anderen Flüchtlinge gemischt. Die Einheimischen haben Angst, die Flüchtlinge könnten das Coronavirus auf der Insel verbreiten, deshalb die Proteste. Wir werden kein Camp mehr dulden auf unserer Insel, sagt ein Mann mit Wut in der Stimme an einer Straßensperre mit quergestellten Lkw. Das geht nicht weiter so. Die Insel ist unsere Insel und wir schenken sie niemandem, sagt er. Die Einwohner von Lesbos fühlen sich mit den Flüchtlingen im Stich gelassen. Im Stich gelassen von der Regierung in Athen und von den Regierungen aller EU-Länder, die seit 5 Jahren wegschauen, welches Elend sich da im Lager Moria ausgebreitet hat. Omid, ein Flüchtling aus Afghanistan, kam vor 9 Monaten in Moria an, mit seiner Frau und seinem 4-jährigen Sohn. Wie die 12.000 anderen Flüchtlinge weiß auch er nicht, wie es weitergehen soll, wo er unterkommen soll. Von den Straßensperren und den Protesten der Bürger von Lesbos fühlt er sich nicht bedroht.
Yes, this is sensible, because this is also their right, because this is their home, this is their land, and they should take care of their place.
Ja, ich kann das verstehen. Das ist deren gutes Recht. Es ist ihre Heimat, es ist ihr Land, und darauf müssen sie Acht geben, sagt Omid voller Verständnis. Und er betont, das Virus ist ein Killer und alle haben Angst davor, auch wir Flüchtlinge. Flüchtlinge sind auch Menschen. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen ein Dach über dem Kopf, sie brauchen etwas Platz, damit sie nicht so eng aufeinander hocken, sondern getrennt voneinander sind. Das Zeltlager, das jetzt in der Nähe von Moria entsteht, wird bei weitem nicht allen Flüchtlingen Platz bieten. Die meisten von ihnen müssen auch die 4. Nacht in Folge unter freiem Himmel ausharren und sie hoffen, dass sie wenigstens mit Wasser und mit etwas zu essen versorgt werden.
Aus Griechenland, Thomas Bormann. Die Entwicklungen dort haben allen voran in Deutschland die Debatte über Asyl und Migration neu und scharf entfacht. Diese reißt auch nach der Ankündigung von Innenminister Seehofer nicht ab, bis zu 150 minderjährige Geflüchtete aus Lesbos nach Deutschland zu holen. Als, Zitat, menschenrechtlicher Tiefpunkt wurde das heute im Bundestag bezeichnet. Auch viele Kommunen fordern ein größeres Engagement, während andere den Blick auf das möglicherweise absichtlich gelegte Feuer in Moria richten. Gudula Geuter.
Am Vormittag war es ein augenscheinlich zufriedener Horst Seehofer, der ganz offenbar Erfolge verkünden wollte. Nicht nur mit Griechenland, auch mit anderen europäischen Staaten sei man in intensiven Gesprächen, um Hilfe zu schaffen. Nothilfe, darunter 1400 Feldbetten und Zelte für bis zu 1000 Personen, sei schon auf dem Weg. Die Umsiedelung der unbegleiteten Minderjährigen von der Insel Lesbos in aufnahmewillige Staaten solle ein erster Schritt sein, so der CSU-Politiker.
Das sind nach unseren Informationen 400 Personen. Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns 10 europäische Mitgliedsländer an der Umsiedlung beteiligen.
Dem Schritt sollten weitere folgen. Ihm geht es dabei um andere Zentren in Griechenland, aber auch auf Malta, in Italien, Spanien, Portugal. Vordringlich gelte es, eine rasche Lösung für Familien zu finden. Gespräche will der Minister offenbar in der kommenden Woche beginnen.
Ich möchte bei den Familien mit den Kindern eine rasche Lösung im europäischen Kontext. Und europäischer Kontext heißt nicht, dass wir abwarten, bis zum Beispiel die Visegrad-Staaten da mitmachen.
Noch ist völlig unklar, um wie viele Menschen es geht und um welche Zeitperspektive. In jedem Fall hätten die Vorgänge in Moria eines gezeigt, beklagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Skinas, in einer Videozuschaltung zur Pressekonferenz.
The clock has run out on how long Europe can live without a migration policy.
Die Zeit, in der Europa ohne gemeinsame Migrationspolitik leben könne, sei vorbei. Er kündigte an, dass die Kommission am 30. September den lange erwarteten Entwurf dafür vorlegen werde. Mit Plänen für Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern, mit einer, wie er es nannte, robusten Grenzsicherung und mit, wieder nach Skinas Worten, echter Solidarität zwischen den europäischen Staaten. Sollte Seehofer geglaubt haben, mit solchen Ansagen die deutsche Kritik zu besänftigen, hätte er sich schon eine gute Stunde später getäuscht gesehen. Denn in der Aussprache im Bundestag blies ihm trotz des Beifalls aus den eigenen Reihen der Wind der Kritik ins Gesicht, auch als er feststellte:
Dieses schreckliche Feuer sollte für uns alle eine Mahnung sein, und zwar europaweit, dass sich die Dinge wirklich substanziell verändern müssen.
Auch die 150, die Sie jetzt aufnehmen wollen, ändern daran ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ihr Agieren ist nicht christlich, Ihr Agieren ist unmenschlich.
Warf ihm der Co-Vorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, vor. Scharfe Kritik kam auch von den Grünen daran, dass ein neues Lager auf Lesbos entstehen soll, dass Deutschland nicht weiter mit der Aufnahme von unmittelbar Betroffenen vorangeht. Ganz andere Kritik kam von Seiten der AfD an alle Aufnahmewilligen, vor allem an die Linkspartei. Sie wolle die, Zitat, Feuerteufel von Moria auch in ihrer Nachbarschaft, so Gottfried Curio. Michael Kuffer, CSU, meinte es anders, als er mahnte.
Dass wir die Reaktion auch so auslegen müssen, dass die Gefahr einer Wiederholung von Brandstiftungen kleiner und nicht größer wird. Wir müssen mittlerweile sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt.
Hier allerdings zeigt sich, einige Parteien sind in der Frage zerrissen, am meisten die Unionsparteien. Es war die CDU-Frau Elisabeth Motschmann, Unterzeichnerin eines Appells zur Aufnahme von 5000 Menschen, die betonte, solche Sorgen seien nur Vermutungen.
Ich trete an mit 12.000 obdachlosen Flüchtlingen, die auf der Straße liegen. Das ist ein Fakt.
Bundesländer und Kommunen haben ihre Aufnahmebereitschaft bekundet. Heute bekräftigten das die Bürgermeister von 10 großen Städten in einem gemeinsamen Schreiben. Es ist die Zeit der offenen Briefe. Auch viele deutsche Hilfsorganisationen setzen sich heute für die Evakuierung von Moria ein und für einen grundsätzlichen Wandel in der Flüchtlingspolitik.
Gudula Geuter berichtete. Kein Klimaschutz zu Lasten von Arbeitsplätzen. Auf diese Formel hat sich auch die CDU lange gestützt. Dementsprechend wenig ambitioniert war die Partei aus Sicht vieler Klimaforscher beim Umgang mit der globalen Erderwärmung. Das galt auch für Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der den eben zitierten Satz 2019 genau so formuliert hat. Jetzt überrascht ausgerechnet der Minister mit einem Vorstoß zu mehr Klimaschutz. Von einem, Zitat, historischen Kompromiss spricht Altmaier und erwischt ein bisschen selbst auch die Umweltministerin auf dem falschen Fuß. Theo Gers hat die Einzelheiten.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier ändert den Kurs beim Klimaschutz und damit in der politischen Prioritätenliste. Bisher war das Wirtschaftsministerium nicht der Vorreiter beim Klimaschutz. Dieser dürfe die Wirtschaft nicht überfordern und Unternehmen im globalen Wettbewerb nicht benachteiligen. So klang das bisher. Seit heute klingt das anders.
Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen.
Bei allem Handeln der Regierung wie auch der Wirtschaft soll der Klimaschutz künftig vor oder über allem rangieren. Damit es so kommt, hat Altmaier ein 20-Punkte-Programm erarbeitet.
Der erste Punkt ist, wir wollen eben vor der Bundestagswahl partei- und fraktionsübergreifend eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Sie soll vom Bundestag und vom Bundesrat verbindlich beschlossen werden. Sie steht aber auch Ländern und Kommunen sowie gesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Unternehmen zum Beitritt offen. Und das wäre ein historischer Kompromiss zwischen Klima, Schutz und Wirtschaft.
Die Charta soll so angelegt sein, dass das Notwendige, also der Klimaschutz, außer Streit gestellt wird, so formuliert es der Wirtschaftsminister. Seine Charta soll sicherstellen, dass Wahlkämpfe oder wechselnde Koalitionen und Regierungen am grundsätzlichen Kurs in Sachen Klimaschutz nichts ändern. Es soll ein marktwirtschaftlicher Kurs sein, der im Wesentlichen darauf fußt, den Ausstoß von CO2 zu verteuern. Dafür will Altmaier im europäischen Emissionshandel die bislang zulässige CO2-Menge reduzieren und in Deutschland den ab kommenden Jahr geltenden CO2-Preis von 25 Euro je Tonne anheben. Details hierzu nannte er heute jedoch noch nicht. Gleichzeitig schwebt ihm aber auch vor, ab 2022 für jedes Jahr bis 2050 ein jährliches Ziel bei der CO2-Minderung festzulegen.
Damit weiß jede Generation, welches Ausmaß an Minderungsverpflichtungen auf sie zukommt. Damit können wir die Lasten verteilen.
Und so vermeiden, dass der größte Teil an CO2 erst am Ende, wenn die Zeit knapp wird, eingespart werden muss. Zu Altmaiers Plänen gehört auch, künftig einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts für Klimaschutz auszugeben. Bund, Länder und Gemeinden sollen schon 2035 klimaneutral sein. Die EEG-Umlage soll gesenkt und auf niedrigem Niveau stabil gehalten werden. Firmen, die umweltfreundlich und damit teurer produzieren, sollen durch Ausgleichsabgaben auf Produkte aus billigerer, umweltschädlicher Produktion geschützt werden. Altmaier räumte heute ein, vieles davon hätte schneller und früher eingeführt werden können, jetzt aber müsse reagiert werden.
Wir gehen seit Jahrzehnten einer ökologischen Katastrophe entgegen. Wir wissen dies seit 3 Jahrzehnten. Wir haben reagiert, aber insgesamt nicht entschieden und nicht ausreichend genug.
Abgestimmt oder angekündigt hatte Altmaier seinen Kurswechsel nicht. Umweltgruppen lobten ihn dennoch, den Worten müssten jetzt aber Taten folgen. Über den neuen Rückenwind freute sich auch Umweltministerin Svenja Schulze. Noch weiter ging Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Altmaier habe jetzt die Chance, als ein Ludwig Erhard der Klimawende in die Geschichtsbücher einzugehen.
Aus Berlin Information von Theo Gers. Der Bundeswirtschaftsminister wird also zum Vorkämpfer für Klimaschutz. Das soll die Botschaft heute offenbar sein. Die Reaktionen sind zum Teil skeptisch. Es gibt aber auch Lob an diesem Vorstoß. Was die Opposition in Teilen denkt, das haben wir vor der Sendung erfahren. Vor der Sendung heute haben wir die Stimme von Lukas Köhler eingefangen von der FDP. Er ist der klimapolitische Sprecher der Partei im Bundestag. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer, er hat heute gesagt, Peter Altmaier könnte, Zitat, der Ludwig Erhard des Klimaschutzes werden. Welcher historische Vergleich fällt Ihnen da ein?
Ich glaube, dass Ludwig Erhard vielleicht nicht der richtige Vergleich wäre. Als historischen Vergleich würde ich vielleicht eher einen Cäsar sehen, der versucht hat, ein großes Reich aufzubauen, aber am Ende gescheitert ist.
Das müssen Sie auch mal genauer erklären.
Peter Altmaier versucht, einen Klimakonsens aufzubauen und er hat auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Ich glaube allerdings erst daran, wenn ich es wirklich auf dem Papier sehe. Es gab letztes Jahr schon den Versuch aus der Union.
Auf dem Papier ist es ja jetzt schon mal.
Den Klimakonsens unter den Parteien. Der erste Punkt ist ja, zumindest den Parteien aus dem demokratischen Spektrum, einen Konsens, der auch länger tragfähig ist, zu erarbeiten. Der also nicht unter wechselnden Mehrheiten immer wieder verändert wird, sondern der dafür sorgt, dass wir langfristige und nachhaltige Klimapolitik machen. Mhm. Und die Idee ist super und die würden wir auch unterstützen. Aber es gab auch letztes Jahr schon die Ankündigung eines solchen Papiers kurz vor dem Klimapaket und rausgekommen ist dabei leider nicht.
Aber Sie sagen jetzt erstmal, im Grundsatz würden Sie diesen Vorstoß unterstützen, da diese sogenannte Charta für Klimaneutralität parteiübergreifend zu erarbeiten.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben natürlich einiges an Rahmenbedingungen dazu geschaffen werden müssen. Diese Idee von Peter Altmaier über marktwirtschaftliche Anreizsysteme für wirklichen Klimaschutz zu sorgen, ist genau der richtige Punkt. Wir würden vorschlagen, das über den Emissionshandel zu steuern und ein festes CO2-Limit festzulegen. Aber das wäre dann Teil der Diskussion, die wir mit ihm gerne und gerne auch mit den anderen Parteien führen müssten.
Peter Altmaier spricht ja auch davon, dass der EU-Emissionshandel, Zitat, reformiert werden soll, genauso wie der nationale CO2-Preis, der ja greifen soll ab demnächst. Und gibt es da also, wenn Sie sagen, dass Sie in die ähnliche Richtung sowieso schon schielen, gibt es da überhaupt noch Probleme, sozusagen, die Sie, die FDP, mit der Union, mit der CDU ausräumen müssten?
Also zum einen glaube ich, dass wir bei dem Thema Ausweitung des Emissionshandels, des europäischen Emissionshandels, sehr viel konsequenter vorangehen müssen. Der Emissionshandel ist das einzige Instrument, das wirklich konsequent gezeigt hat, dass er im Bereich des Klimaschutzes funktioniert. Deswegen brauchen wir ein klares, fixiertes CO2-Limit. Der deutsche Emissionshandel, den sich Peter Altmaier mit dem Rest der Bundesregierung überlegt hat, ist da eher eine Krücke, die nicht richtig funktionieren wird, wo wir jetzt schon absehen können, dass sie für den Klimaschutz kaum eine Wirkung haben wird und auch die Frage der Verfassungsmäßigkeit völlig ungeklärt. Und das sind Probleme, die auf jeden Fall ausgeräumt werden müssen, damit man dann zu einem wirklichen Konsens kommt.
Schauen wir auf ein paar andere Punkte vielleicht. 20 sind da ja aufgeführt. Einer davon ist auch, dass ein bestimmter Anteil des Bruttoinlandsprodukts festgelegt werden soll für Klimaschutz. Gehen Sie damit?
Das Prinzip, das dahinter liegt, muss mir Peter Altmaier noch mal näher erläutern. Weil auf der einen Seite ein festgelegtes CO2-Limit über einen Emissionshandel zu haben, das quasi absinkt und zwar auf einem stringenten Pfad, aber das natürlich, dadurch, dass es ein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, im Spiel von Angebot und Nachfrage verteilt wird, zu koppeln mit festen Budgets, die trennscharf jedes Jahr eingezogen werden müssen, das sehe ich als widersprüchlich an. Das
Warum?
Macht aus meinen Augen keinen Sinn, weil man ja eben nicht diesen Senkungspfad hat, zu sagen, wir werden in einem Jahr eine große Anlage in Betrieb nehmen, die deutlich weniger CO2 ausstößt, zum Beispiel im Stahlbereich. Oder wir werden eine deutliche Flottenerneuerung über einen kurzen Zeitraum haben, der aber dann irgendwann abgeschlossen ist. Und dann sind die Budgets auf einmal ganz anders. So ein Vorschlag lässt keine Flexibilität über Jahresgrenzen hinweg. Die brauchen wir aber dringend, wenn wir diesen großen, großen Transformationsschritt in der Wirtschaft wirklich angehen wollen.
Aber warum ist das nicht flexibel, wenn man so einen Investitionsanteil an die Wirtschaftsleistung koppelt, die ja dann unterschiedlich ausfällt? In Pandemiezeiten jetzt beispielsweise geringer, in besseren Zeiten dann höher. Wieso sehen Sie da keine ausreichende Flexibilität?
Die Flexibilität wird ja durch das marktwirtschaftliche Instrument des Emissionshandels gegeben. Wenn ich aber trennscharf jedes Jahr...
Aber es geht ja hier auch um Zuschüsse, offenbar, wenn ich da kurz einhaken darf. Es soll ja auch um Zuschüsse gehen, die der Staat leisten soll. Und da sind sich ja auch Klimaschützer, auch viele einig, dass der Staat ja investieren soll in verschiedene, in moderne Technologien beispielsweise. Und deswegen noch einmal, warum ist das kein gutes Instrument, wenn man das eben anteilig an die Wirtschaftsleistung koppelt, die ja dann unterschiedlich stark ausfällt von Jahr zu Jahr?
An die Wirtschaftsleistung der Investitionen, also die Unterstützung zum Beispiel über Forschung und Entwicklung, darüber muss man sicherlich nachdenken. Aber das zu koppeln an ein Jahresbudget, das wir CO2-Seite festlegen wollen, das führt leider mehr zu planwirtschaftlichen Ansätzen als zu dem segensreichen Verhalten am Markt.
Hat es sich da nicht gezeigt, dass der Staat da stärker eingreifen muss? Denn Deutschland hat ja bislang, wenn überhaupt, sehr knapp nur die Ziele bislang erreicht.
Wenn wir uns die Emissionsverteilung in den Sektoren anschauen, dann sieht man sehr deutlich, dass da, wo ein Ansatz über ein Mengenbudget besteht, nämlich in der Industrie und im Energiebereich, dass da die Ziele absolut genau erfüllt werden. Das Problem ist da, wo der Staat mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie Flottengrenzwerten oder Steuern eingreift, dass das da nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel der Verkehrssektor oder der Wärmesektor. Das sind die Sektoren, wo wir die größten Probleme bei der Reduktion haben, wo wir teilweise auch in der letzten Zeit noch Jahre hatten, wo wir mehr Emissionen hatten und nicht weniger. Und da zeigt sich, dass diese Eingriffe, die staatliche Vorgabe zum Beispiel, welche Technologien eingesetzt werden sollen, dass das nicht funktioniert. Auch die Frage der Finanzen ist gar nicht so groß, wie sich das anhört. Wir haben in einem Energie- und Klimafonds, der eben genau solche Investitionen in den Umbau, zum Beispiel im Gebäudebereich investieren soll, der aber auch wirtschaftliche Maßnahmen fördert, hatten wir im letzten Jahr 4,2 Milliarden mit drin liegen. Davon sind aber nur 2 Milliarden abgerufen worden. Das zeigt, dass also die Investitionen gar nicht die große Frage sind, sondern dass es eher an Regulierungshürden krankt.
Überrascht Sie der Zeitpunkt des Vorstoßes?
Wir haben in der nächsten Woche die Nachhaltigkeitswoche im Bundestag. Deswegen überrascht es mich nicht, dass jetzt etwas dazu kommt. Wir haben aber auch natürlich die EU-Ratspräsidentschaft und die Diskussion über das Anschärfen der Klimaziele 2030. Das heißt, gerade jetzt muss sich die Bundesregierung positionieren und auch dahin positionieren, was sie eigentlich im nächsten Jahr vor dem Wahlkampf noch umsetzen will und was sie in der nächsten Zeit in der Ratspräsidentschaft noch angehen möchte. Und diese Positionierung, dass sie von Peter Altmaier kommt, das schätze ich, das finde ich wirklich gut. Und man muss ja auch mal loben, wenn man was gut findet. Das Aussitzen wäre schlimmer gewesen.
Und vielleicht noch zum Stichwort Wahlkampf, das Sie gerade erwähnt haben. Verstehen Sie diesen Vorstoß auch als eine Art Koalitionsangebot?
Also natürlich hat alles mit dem Verkaufen und dem Erzählen und dem Gestalten von Politik zu tun. Und damit ist natürlich immer alles wahlkampfrelevant. Aber das ist eine zu allgemeine Antwort. Ich glaube auch, dass natürlich eine Positionierung der CDU-CSU im Bereich Klimaschutz sehr, sehr lange gefehlt hat. Und dass das jetzt abgeräumt wird, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein Wahlkampfaspekt ist.
Der FDP-Politiker Lukas Köhler heute Abend bei uns. Wir machen um 23.31 Uhr jetzt weiter mit unseren Kurzberichten, gehen da zunächst ins Ausland. Dort sorgt die Ankündigung für Aufsehen, dass mit Bahrain ein weiterer muslimischer Staat diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen will. Benjamin Hammer.
Israels Premier Benjamin Netanyahu sprach von einer neuen Ära. Er freue sich, den Bürgern Israels mitzuteilen, dass Israel ein weiteres Friedensabkommen mit einem arabischen Land schließen werde. Israel und Bahrain befanden sich nie im Krieg miteinander. Deshalb sprechen manche lieber von der Aufnahme diplomatischer Beziehungen als von einem Friedensschluss. Die Neuigkeit über die Normalisierung zwischen den beiden Ländern hatte zuerst US-Präsident Trump verkündet. Der spricht von einem historischen Durchbruch. Erst vor wenigen Wochen hatten Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt, volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Am Dienstag soll ein entsprechendes Abkommen im Weißen Haus in Washington unterzeichnet werden. Nun soll auch das Abkommen mit Bahrain am gleichen Tag besiegelt werden. Aus Sicht der Führung der Palästinenser ist der angekündigte Deal mit Bahrain ein weiterer Rückschlag. Sie fordern, dass arabische Länder erst dann Beziehungen mit Israel aufnehmen, wenn das Land die Besatzung des Westjordanlandes beendet hat und die Palästinenser einen eigenen Staat haben.
Der Einfluss von Lobbygruppen auf die Politik wird immer wieder kritisiert. Nach dem Fall Philipp Amthor hat der Bundestag heute über ein Lobbyregister diskutiert. Anna-Theresa Kiefer.
Geplant ist ein öffentlich einsehbares Verzeichnis, das für mehr Transparenz sorgen soll. Daraus soll unter anderem hervorgehen, wer die Lobbyisten beauftragt hat und wie hoch die jährlichen Ausgaben für Lobbyarbeit sind. Ausnahme? Parteien, Kirchen und Gewerkschaften zum Beispiel müssen sich nicht registrieren. Kritik von der Opposition.
Die Ausnahmeregelungen dieses Gesetzes sind scheunentorgroß. Der Entwurf ist löcherig wie ein Schweizer Käse.
Heißt es von Marco Buschmann von der FDP. Und noch weitere Punkte sind für die anderen Parteien nicht hinnehmbar. Ursprünglich war vorgesehen, dass das Lobbyregister nur für den Bundestag gelten soll und nicht für Ministerien und die Bundesregierung. Dazu Britta Hasselmann von den Grünen.
Was ist das für ein Gesetzentwurf, der die Bundesregierung rauslässt aus dieser Frage der Transparenz, der Darlegung von Lobbyismus? Ist doch verrückt. Wie kann man sowas überhaupt einbringen?
Wie Matthias Bartke, SPD, versichert, soll nun nachgebessert werden. Die Koalition will einen Änderungsantrag vorlegen, nachdem das Gesetz auch für die Bundesregierung gelten soll. Die Einführung eines Lobbyregisters wird schon lange gefordert. Die Union hatte jedoch Vorbehalte dagegen. Die Lobbyismusvorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor führten schließlich zu einem Umdenken.
Auch bedingt durch die Corona-Pandemie will die Bundesregierung mehr Geld für die Entwicklung von Medizintechnik zur Verfügung stellen. Uwe Jahn.
Grüne, Linke und FDP sind sich einig.
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, CDU, sagte bei der Vorstellung des 20 Millionen Euro Förderprogramms, in Sachen Medizintechnik spiele Deutschland bereits in der ersten Liga. Wir sind schon gut, aber wir müssen gerade in dieser Ausnahmesituation noch besser werden, so die Ministerin wörtlich. Alle, die Medizintechnik herstellen, sind dabei angesprochen, ob es nun um eine App oder ein Großgerät geht. Bis Ende September können noch medizintechnische Projekte eingereicht werden, die für die aktuelle Pandemie vorgesehen sind. Dabei geht es vor allem darum, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung so weiterzuentwickeln, dass sie Patienten auf Intensivstationen oder zu Hause eine Hilfe sind. Bis Ende Januar können Anträge für Vorhaben gestellt werden, die über Corona hinaus nützlich sein können. Hochinfektiöse Erreger können uns immer wieder ereilen, so Anja Karliczek. Deshalb müssen wir vorbereitet sein.
Das war Uwe Jahn und wir schauen noch einmal in den Bundestag. Dort wurde heute auch über den Fall Wirecard und über einen möglichen Untersuchungsausschuss diskutiert. Unklar ist da noch die genaue inhaltliche Ausrichtung, wie Georg Schwarte berichtet.
Grüne, Linke und FDP sind sich einig. Sie wollen aufklären, wie es zu dem laut Linkspartei größten Finanzskandal der jüngeren deutschen Geschichte kommen konnte. Die drei Oppositionsparteien verfügen über die notwendige Mehrheit, um den Ausschuss notfalls auch ohne Zustimmung der Regierungsparteien einsetzen zu können und dabei gleichzeitig nicht auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Grundsätzlich scheinen auch SPD und Unionsfraktionen für eine Untersuchung des, so die FDP, beispiellosen Falls schwerster Kriminalität zu sein. Allein der Untersuchungsauftrag scheint noch umstritten. Während sich die Opposition auf Finanzminister Scholz, die Bankenaufsicht BaFin und die Rolle auch der Kanzlerin sowie der bayerischen Staatsregierung konzentrieren will, verlangt die SPD auch, die damaligen Wirtschaftsprüfer und deren Wirken aufzuklären. Bereits Anfang 2019 hatte es erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten an die Finanzaufsicht gegeben. Dennoch warb Kanzlerin Merkel in China für den DAX-Konzern, als, so der FDP-Abgeordnete Tonka, eigentlich bereits Hausdurchsuchungen in dem Konzern notwendig gewesen seien. Turnusgemäß stünde der AfD der Vorsitz in dem dritten Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode zu, der noch im Oktober seine Arbeit aufnehmen und im November mit der Zeugenbefragung beginnen könnte.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Samir Ibrahim zusammen.
Am Abend kommt die Bestätigung, die deutsche Börse bietet mit im Rennen um die Borsa Italia, die Mailänder Börse. Die steht zum Verkauf. Bisher gehört sie der Londoner Börse, doch die will lieber den Datenanbieter Refinitiv übernehmen. Den Verkauf verlangen die europäischen Wettbewerbshüter. Der Umfang des Deals läge bei 3 bis 4 Milliarden Euro. Konkurrenten im Bieterwettstreit sind die Euronext und auch die Schweizer Börse SIX. Viele Chancen werden der deutschen Börse dabei nicht eingeräumt. Die Reaktionen auf die Mitteilung halten sich im späten Frankfurter Handel denn auch in Grenzen. Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt indes zum Wochenausklang gedrückt. Der DAX schafft es immerhin zum Ende fast noch in die Gewinnzone und schließt den Handel bei 13.203 Punkten. Ganze 6 Punkte fehlen damit noch zum Vortagesschluss. Auf die Woche gesehen, dank starker Kursgewinne am Montag, ergibt sich aber ein Plus von rund 2,8%. Die Handelsumsätze sind nach Auskunft der Händler auf dem Frankfurter Parkett dabei die ganze Woche über, Zitat, sehr übersichtlich. Der Streit zwischen der EU und Großbritannien gehört zu den beherrschenden Themen. Er sorgt auch dafür, dass der Euro erst einmal nicht weiter steigt. Der verharrt bei gut $1,18, ein Wert, mit dem wiederum die Europäische Zentralbank wohl sehr gut leben kann. Unterdessen geht der Stellenabbau in der Automobilbranche weiter. Nach Continental und zuletzt auch Schaeffler hat nun der Lkw-Hersteller MAN angekündigt, dass 9.500 Stellen wegfallen sollen, immerhin ein Viertel der Belegschaft. Die Begeisterung über die Sparpläne hält sich an der Börse aber in Grenzen. Die VW-Tochter Traton, zu der MAN gehört, verliert klar.
Dass in Deutschland ein Krankenhaus von der Polizei bewacht wird, kommt nicht alle Tage vor. Weil der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny aber weiter in der Berliner Charité behandelt wird, stehen zu dessen Schutz jetzt auch Polizisten auf dem Gelände der Klinik. Politisch sorgt der Fall weiter für Spannungen, das war auch im Bundestag heute zu hören, mit Kritik am Russlandkurs der Koalition und anhaltender Uneinigkeit mit Blick auf die Zukunft von Nord Stream 2. Klaus Remme hat die Debatte verfolgt.
Es war der letzte Tagesordnungspunkt an diesem Freitag. Die Grünen hatten die Aktuelle Stunde im Bundestag verlangt. Die Abgeordnete Agnieszka Brugger eröffnete die Debatte mit folgendem Vorwurf an die Bundesregierung.
trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der Verbrechen in Syrien, trotz der Hackerattacken in Deutschland, auch auf dieses Hohe Haus hier und trotz des Auftragsmordes im Tiergarten vor seinen Türen, hat die Bundesregierung dieses Projekt immer weiter vorangetrieben und dabei völlig verkannt, dass sie damit in den Kreml die Botschaft sendet: Egal was ihr tut, wirtschaftliche Gewinne gehen für uns über Klimaschutz, über Sicherheitspolitik und über Menschenrechte.
Alle Fraktionen verlangten Aufklärung von Moskau, alle bis auf die AfD verurteilten den Anschlag. Neben den Grünen waren es vor allem die Liberalen, die als Sanktionen auf Nord Stream 2 und gezielte Personen rund um Präsident Putin zielen. Renate Alt sprach für die FDP.
Wir fordern deshalb ein Moratorium für den Weiterbau des Pipeline-Projektes, bis der Fall Nawalny geklärt ist. Außerdem fordern wir gezielte personenbezogene Sanktionen gegen Putins Eliten.
Aus den Regierungsfraktionen klang das weniger entschieden. Anders als sein Parteifreund Norbert Röttgen sieht der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart die im Bau befindliche Pipeline nicht als geeigneten Hebel. Ohnehin bremste Hart voreiligen Sanktionseifer.
Dass Russland jetzt bereit ist zu einer lückenlosen, transparenten Aufklärung der Vorgänge um Nawalny. Das ist die Bedingung, die wir formulieren. Bevor wir darüber reden, ob es Sanktionen geben muss, finde ich, müssen wir diese Bedingung so formulieren.
Noch zurückhaltender formulierte es Johann Saathoff für die SPD. Er ist gleichzeitig Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Nord Stream 2 erwähnte Saathoff mit keinem Wort. Er wurde grundsätzlich: Russland sei so viel mehr als seine politische Führung. Wir verurteilen die Vergiftung von Herrn Nawalny ausdrücklich, so Saathoff.
Und dennoch stellen wir darüber hinaus nicht alles in Frage, was uns mit Russland verbindet, sondern wir wollen Brücken bauen und wir wollen Verbindungen schaffen und wir wollen Verbindungen erhalten. Denn ohne Brücken und ohne Verbindungen werden wir keine gemeinsame Zukunft haben können.
Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, betonte, der Fall erfordere Kooperation auf beiden Seiten. Sie kritisierte, Zitat, reflexhafte Forderungen wie den Stopp von Nord Stream 2 und beklagte vermeintliche Doppelstandards der Bundesregierung, indem sie an die Ermordung des saudischen Regimekritikers Khashoggi erinnerte.
Damals hat von der Regierungsseite niemand gefordert, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien abbrechen. So viel ich weiß, beziehen wir nach wie vor unverändert Öl aus Saudi-Arabien.
Alle Register werden gezogen, um die Angst vor dem bösen Feind im Osten wieder zu beleben. So begann AfD-Parteichef Tino Chrupalla seine Rede. Es fehlen schlüssige Beweise, kritisierte er und stellte Fragen wie: Cui bono, wer profitiert? Er hatte die Amerikaner und ihr Flüssiggas im Blick. Und warum gab es neben dem Bundeswehrlabor keine zweite unabhängige Stelle für eine Auswertung der Proben von Alexei Nawalny?
Die aktuellen antirussischen Debatten schaden nicht nur Russland, sondern auch uns selbst. Wir können uns in den östlichen Bundesländern keine weiteren wirtschaftlichen Einbrüche leisten. Gerade dort werden erfolgreiche Kooperationen im wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit unseren Nachbarn im Osten gepflegt.
Erneute Sanktionen lehne die AfD entschieden ab.
Klaus Remme aus Berlin. Dass große Technologiekonzerne wie Apple und Google in Europa zu wenig Steuern auf ihre Gewinne zahlen, darüber herrscht schon lange Einigkeit. Ebenso lange dauert schon die Debatte um die Einführung einer Digitalsteuer. Im Zuge der Corona-Pandemie sollte eigentlich ein neuer Anlauf erfolgen. Die Gespräche kommen aber nicht voran, auch weil sich Deutschland und Frankreich weiter uneins sind, wie Peter Kapern aus Brüssel berichtet.
Deutschland und Frankreich sind auf Kollisionskurs, jedenfalls beim Thema Digitalsteuer. Nicht, dass Bruno Le Maire, der französische Kassenwart, und sein deutscher Amtskollege Olaf Scholz uneins wären in der Zielsetzung. Die digitalen Giganten, die Hauptprofiteure der Corona-Krise, wie Le Maire in Berlin anmerkte, sollen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Da stimmen die beiden noch überein. Aber über den richtigen Weg zu diesem Ziel gibt es keinen Konsens. Olaf Scholz hat im Kreis der EU-Finanzminister dafür gesorgt, dass eine Entscheidung über die Einführung einer europäischen Digitalsteuer aufgeschoben wird. Und zwar, weil er diese Steuer lieber auf globaler Ebene etablieren will, im Rahmen der OECD, zusammen mit einer Vereinbarung über eine Mindestbesteuerung von Unternehmen. Und in Berlin stieß Scholz die anwesenden Journalisten mit der Nase darauf, dass sich die Dinge bei der OECD in seinem Sinne bewegten.
You might have heard that there is a good progress we can see.
Sie haben es ja möglicherweise gehört, so Scholz, dass man da gute Fortschritte sehen könne. Einer allerdings teilt diese Auffassung überhaupt nicht, und das ist Bruno Le Maire. Bei der Mindestbesteuerung, da sei ein OECD-Konsens durchaus möglich, aber bei der Digitalsteuer bis zum Jahresende nie und nimmer.
On digital taxation, I cannot see any possibility of reaching an agreement by the end of this year.
Und wenn das so sei, dann müsse man die Konsequenzen ziehen. Soll heißen, Le Maire besteht darauf, dass dann, wie im Kreis der Finanzminister vereinbart, Anfang 2021 eine EU-Digitalsteuer eingeführt wird. Ein Projekt, das in Berlin seit jeher mit größter Skepsis verfolgt wird. Mittlerweile hat der deutsch-französische Dissens über die Digitalsteuer eine neue Dimension gewonnen, weil diese Steuer zu jenen Ressourcen gezählt wird, mit denen die Europäische Union den 750 Milliarden Euro Kredit für den Corona-Wiederaufbaufonds zurückzahlt. Will. EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni und EZB-Chefin Christine Lagarde verschafften der Ministerrunde eine Übersicht über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Der Konjunkturmotor sei nach dem Corona-bedingten Einbruch wieder angesprungen, der neue Schwung schwäche sich aber schon wieder ab. Und deshalb, so Gentiloni, dürften die finanziellen Hilfen für die europäische Wirtschaft nicht zu schnell wieder zurückgefahren werden.
A premature withdrawal of support would put the fragile recovery in jeopardy.
Ein vorzeitiges Zurückfahren der Unterstützung gefährde die fragile Erholung.
Die Sorge vor einer erneuten Verschärfung der Corona-Krise wächst in Europa. Österreich verschärft deshalb schon mal vorsorglich die Maskenpflicht. In Frankreich will man zumindest besonders scharfe Schritte wie Ausgangsbeschränkungen vermeiden. Gleichzeitig bleibt die Lage im Land angespannt, zumal es heute so viele Neuinfektionen gab wie noch nie an einem Tag. Aus Paris dazu Martin Bohne.
Mehrere Stunden hat das Corona-Krisenkabinett unter Leitung von Emmanuel Macron getagt. Am späten Nachmittag stellte aber nicht der Präsident, sondern Premierminister Castex die Beschlüsse vor. Wohl ein Signal, dass man die Lage nicht dramatisieren will. Aber die Lage, sie ist durchaus ernst, wie Jean Castex einräumte.
Le virus circule de plus en plus.
Das Virus zirkuliert immer mehr. Die Zahl der Neuinfektionen sei innerhalb von einer Woche von 57 pro 100.000 Einwohner auf 72 gestiegen. Damit liegt Frankreich über der Alarmgrenze von 50 Fällen, oberhalb derer das Robert-Koch-Institut von einer Risikozone spricht. In Ballungsgebieten wie Paris, Marseille und Bordeaux werden schon dreistellige Werte erreicht. Auch die Zahl der Intensivpatienten nimmt stetig zu. Ihre Strategie im Kampf gegen Corona will die Regierung aber deshalb nicht ändern.
Notre Strategie ne varie pas.
Wir bekämpfen das Virus, aber wir legen unser kulturelles, soziales und wirtschaftliches Leben nicht still. Wir bewahren uns die Fähigkeit, normal zu leben. Ja, wir müssen noch einige Monate mit dem Virus leben, aber es kann keinen allgemeinen Lockdown geben. Und so hat das Krisenkabinett eher kleine Schritte beschlossen. Vor allem geht es um die bessere Erkennung von Ansteckungsfällen. Frankreich testet zwar mittlerweile mehr als Deutschland, aber weil sich jeder auch ohne Symptome testen lassen kann, gibt es lange Schlangen vor den Labors und auf ein Ergebnis muss man mehrere Tage warten. Deshalb sollen von nun an Menschen mit Symptomen und Kontaktpersonen von Infizierten bevorzugt getestet werden. Außerdem werden die Gesundheitsämter personell aufgestockt, um die Ausbreitung des Virus besser nachverfolgen zu können. Positiv Getestete und deren Kontaktpersonen müssen sich in Quarantäne begeben, was künftig auch kontrolliert werden soll. Zugleich wird die Dauer der Selbstisolierung von 14 auf 7 Tage reduziert.
C'est-à-dire la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion.
Also die Zeit, in der eine tatsächliche Ansteckungsgefahr besteht, so Premier Castex zur Begründung. Auf neue Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verzichtet die Regierung. Obwohl große Familienfeiern als die Hauptquelle für das Entstehen von Infektionsklustern gelten. Und obwohl die Regierung durch den Druck von Virologen unter Zugzwang stand. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, Jean-François Delfrézy, hatte die Regierung zu schwierigen Entscheidungen aufgefordert.
Plus on attend, plus on va se trouver dans une situation où il y aurait eu une sorte d'emballement du virus.
Je länger man Entscheidungen hinauszögert, umso sicherer werden wir zu einer Situation kommen, wo das Virus außer Kontrolle gerät. Im Frühjahr hatte die Regierung die Empfehlungen dieses Expertengremiums nahezu blind übernommen, was zu einem der härtesten Lockdowns in Europa führte und zu einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Präsident Macron hatte daher schon vorher klar gemacht, dass der Wissenschaftsrat nicht die Politik bestimmen dürfe.
Il donne un avis scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus qui prennent des décisions.
Er sagt seine Meinung, aber dann gibt es eine demokratisch gewählte Regierung, die die Entscheidungen trifft.
Heute ist der 11. September für die USA ein traumatisches Datum. 19 Jahre sind seit den Anschlägen auf das World Trade Center vergangen. Seitdem gibt es jährlich ein großes Gedenken an die Opfer. Unter Pandemiebedingungen gab es das aber noch nicht. Und auch die politische Spaltung in den USA war an einem 9-11-Gedenktag vielleicht noch nie klarer sichtbar als heute. Peter Mücke aus New York.
Das hatte es am Jahrestag des 11. September in New York so noch nicht gegeben. Zwei getrennte Gedenkveranstaltungen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die offizielle, wie immer, direkt am Ground Zero, die Gegenveranstaltung im Zuccotti Park, bei der demonstrativ der republikanische US-Vizepräsident Pence vorfuhr, während zur offiziellen Zeremonie überraschend der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden kam. Das unterstreicht nochmal mehr, dass wir jetzt sogar am 11. September diese Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern haben, an einem Tag, der eigentlich nie politisch war, sagt ein Reporter des Fernsehsenders NY1. Demokraten wie Biden, New Yorks Bürgermeister de Blasio und Gouverneur Cuomo beim offiziellen Gedenken, Republikaner wie Pence und der Trump-Anwalt Giuliani bei der Gegenveranstaltung. Demonstrativer könnte die Spaltung gar nicht sein, auch wenn deren Initiator Frank Ziller das so nicht sehen will. Er störe sich nur daran, dass die Namen der Opfer bei der offiziellen Veranstaltung Corona-bedingt in diesem Jahr nur als Voraufzeichnung eingespielt werden. Bei uns werden die Namen wie immer von Angehörigen persönlich vorgelesen. Dass der Vizepräsident zu uns kommt, zeigt, dass auch ihm das wichtig ist. Das ist nichts Politisches, sondern etwas Spirituelles. Der 11. September war ein sehr trauriger Tag, aber auch ein mutmachender, großartiger Tag mit so vielen Heldentaten. Ziller hat seinen Bruder Stephen an diesem Tag verloren, einen Feuerwehrmann, der in den Trümmern des World Trade Centers ums Leben kam. Am Morgen hatte Pence zunächst noch kurz die offizielle Gedenkzeremonie besucht. Dabei ging Biden auf den Vizepräsidenten zu und begrüßte ihn mit dem Ellenbogen. Danach verschwand Pence zur Gegenveranstaltung, wo er kurz das Wort ergriff und dann eine Passage aus der Bibel las.
In the memory of all those we lost on this day 19 years ago.
In Erinnerung an alle, die wir an diesem Tag verloren haben vor 19 Jahren, an die, die damals zu Helden wurden und heute noch auf den Schlachtfeldern zu Helden werden. Für die Familien, die Freunde und Angehörige verloren haben, bete ich diese Worte, um eure und unsere Herzen zu trösten.
The Lord is my shepherd.
Auch das ist ungewöhnlich. Normalerweise hatten sich Politiker bei den Gedenkveranstaltungen zum 11. September immer zurückgehalten und den Angehörigen das Wort überlassen und denjenigen, die damals dabei waren. Heute ist ein harter Tag für mich. Ich war damals als Feuerwehrmann im ersten Turm eingeschlossen und bin gerade noch rechtzeitig rausgekommen. Sonst wäre ich der 344. Feuerwehrmann gewesen, der hier gestorben ist. Ihnen und Ihren Familien will ich Respekt zollen. Ein Tag, den ich nie vergessen werde und den die Welt hoffentlich nie vergessen wird, trotz des ganzen Wahnsinns, der gerade vor sich geht.
Peter Mücke aus New York. Ein getrenntes 9-11-Gedenken gab es heute dort. Ähnlich sah es kurz darauf in Pennsylvania aus, in Shanksville. Joe Biden reiste von New York noch dorthin. Vor ihm hielt Präsident Trump eine Rede. Katrin Brandt.
Egal wie groß die Bedrohung, Amerika wird immer wieder aufstehen, standhalten und zurückschlagen, sagte Donald Trump in seiner ernsten, patriotischen Rede. Besonders würdigte der Präsident die 40 Männer und Frauen, die vor 19 Jahren an Bord von Flug 93 waren, einer der vier entführten Maschinen. Die Attentäter wollten das Flugzeug in Washington D.C. abstürzen lassen, doch die Passagiere stimmten ab und stürmten das Cockpit. Sie stellten sich, so Trump, dem schieren Bösen und retteten mit dieser letzten Tat auf Erden die Hauptstadt.
They confronted the pure evil, and in their last act on this earth, they saved our capital.
Die Maschine stürzte schließlich in Shanksville, Pennsylvania, in einen Acker. Der Präsident erinnerte an die Erfahrung der Gemeinschaft, die die Amerikaner an diesem Tag erlebt hatten, und sagte, die USA würden niemals nachlassen, Terroristen zu verfolgen, die das amerikanische Volk bedrohen.
America will never relent in pursuing terrorists that threaten our people.
Katrin Brandt berichtete. Und wir kommen an dieser Stelle noch zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Katrin Baumhöfer. Ralf Spengler trägt vor.
Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria geht es in vielen Zeitungen um die Haltung der EU in der Krise. Das Urteil der Frankfurter Rundschau fällt vernichtend aus. Noch tiefer kann die Europäische Union nicht sinken, dachte man nach dem Brand und den erschütternden Bildern von erneut flüchtenden Flüchtlingen. Doch dann muss man bitter feststellen, sie kann. Die Staatsoberhäupter wollen lediglich 400 unbegleitete Minderjährige von den knapp 13.000 Obdachlosen von Lesbos in den EU-Staaten verteilen. Unter anderem, weil nur 17 von 27 EU-Staaten sie aufnehmen wollen. Was würde denn passieren, fragt die Neue Osnabrücker Zeitung, wenn nach den Bränden in dem Flüchtlingslager auf Lesbos großmütig alle Bewohner gen Deutschland gebracht werden? Es würde nicht lange dauern, bis das nächste Lager brennt. Auch ein neues Camp Moria stünde womöglich nicht lange, wenn sich Brandstiftung als probates Mittel entpuppt, den beschwerlichen Lauf der Migration abzukürzen. Soll Gewalt den Weg in die Mitte Europas beschleunigen dürfen? Es kann also nur um eine dosierte Geste gehen und um konkrete Hilfe vor Ort. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth merkt an, man muss die berechtigte moralische Entrüstung über die schäbige Politik der Zögerlichkeit in Sachen Nothilfe übrigens trennen von der Frage einer künftigen europäisch abgestimmten Asylpolitik. Es gibt objektive Unterschiede in der Aufnahmefähigkeit und Bereitschaft in den EU-Staaten. Darüber kann man klagen, aber eine Einigung lässt sich nicht herbeizwingen. Es braucht eine Lösung, auf die sich alle 27 Staaten einlassen wollen, nicht können, betont die Süddeutsche Zeitung. Wenn die EU-Staaten nicht handeln, liegt das in aller Regel nicht an der oft beschworenen Handlungsunfähigkeit, sondern daran, dass sie keinen Sinn im gemeinsamen Handeln sehen oder den Preis dafür nicht zahlen wollen. Sei es den finanziellen, den politischen oder beide. Das gilt auch für die Bundesregierung. Natürlich könnte sie Kommunen erlauben, Menschen aus Moria aufzunehmen. Sie scheut jedoch den politischen Preis. Das Risiko, dass sich andere dann erst recht zurücklehnen könnten. Das ist ein zwar zynisches, aber nachvollziehbares Kalkül. Zum nächsten Thema. 20 Vorschläge zur Stärkung von Klimaschutz und Wirtschaftskraft heißt das Papier, das Bundeswirtschaftsminister Altmaier veröffentlicht hat. Die badischen neuesten Nachrichten begrüßen den Vorstoß. Bemerkenswert ist, dass Altmaier nicht nur redet, sondern gleichzeitig Lösungsvorschläge präsentiert. Sein Ansatz ist richtig. Wirksamer Klimaschutz und wirtschaftlicher Wohlstand dürfen kein Gegensatz sein. Sie bedingen einander. Der Reutlinger Generalanzeiger ist nicht überzeugt. Wer sich die Vorschläge des Wirtschaftsministers ansieht, erkennt schnell, dass es keine neue Idee gibt, wie der Green Deal aussehen soll. Stattdessen ist es eine Aufzählung von Altbekanntem. Es reicht von Treibhausgasbudgets bis zur Versprechung, öffentliche Einrichtungen treibhausgasneutral zu machen. Es ist neuer Wein in alten Schläuchen.
Die Presseschau bei uns im Deutschlandfunk. Und das war das Journal für Mitternacht. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.